Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich heute mit dem britischen Atomkraftwerk Hinkley Point. Dazu gleich mehr. Außerdem, Fischfangquoten sind zwischen London und Brüssel seit langem ein Streitthema und bleiben es erstmal womöglich, auch nach dem Brexit. Und Liechtenstein wehrt sich gegen Zuzug aus dem Ausland. Warum, das hören Sie in unserer Reportagereihe. An der britischen Südwestküste entsteht ein weiterer Reaktor für das Atomkraftwerk Hinkley Point. Es handelt sich um den ersten neu gebauten Reaktor in Großbritannien seit 20 Jahren. Er soll in gut 5 Jahren Strom erzeugen. Dieses Bauprojekt, Hinkley Point C, erhält britische Staatsbeihilfen in Milliardenhöhe. Dies hat die Europäische Kommission im Jahr 2014 genehmigt. 2 EU-Mitglieder kritisieren seit Jahren diese Genehmigung, Österreich und Luxemburg, denn Atomkraft sei nicht wie erneuerbare Energien förderungswürdig, erklären sie. Deshalb haben sie vor paar Jahren gegen die Europäische Kommission und ihre Entscheidung, Großbritanniens Staatsbeihilfen für das AKW zu genehmigen, geklagt. Damit sind Österreich und Luxemburg 2018 jedoch gescheitert. Die beiden EU-Mitglieder haben es allerdings geschafft, dass sich die zweite Instanz, der Europäische Gerichtshof, mit dem Fall Hinkley Point C befasst. Und zwar diesen Vormittag. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Tonia Koch, die für uns die Verhandlung am EuGH beobachtet. Frau Koch, worüber genau verhandeln die Richter heute?
Ja, guten Morgen, Herr Schäfer. Sie haben ja eben schon den rechtlichen Rahmen beschrieben. Es geht im Grunde genommen darum, dass die Österreicher und auch die Luxemburger der Auffassung sind, dass diese Positiventscheidung für die Beihilfen den Eindruck entstehen lässt, dass also die Förderung der Kernkraft immer noch im gemeinsamen Interesse der Europäischen Union ist. Und dagegen wenden sich die beiden Länder. Denn man muss auch sehen, es geht hier bei diesen Beihilfen um unglaublich viel. Denn es ist vereinbart worden, dass garantierte Einspeisevergütungen gezahlt werden für den Atomstrom. Es geht um Milliardenkredite, die der Staat verbirgt, sollte was schieflaufen beim Bau. Und es geht zu guter Letzt auch darum, dass die Betreiber sich absichern für den Fall, dass sie sagen, naja, wenn der Wind mal dreht in Großbritannien und es sollte zu einem vorzeitigen Ausstieg aus der Kernkraft kommen, dann mache ich Ausgleichszahlungen geltend, die dann der Steuerzahler zu berappen hat. Und das alles seien Dinge, die seien nicht mehr zeitgemäß, ist die Argumentation der beiden Länder.
Geht es vor dem EuGH nur um Hinkley Point oder auch um mehr?
Nein, es geht vordergründig natürlich um den Bau vom Hinkley Point, weil es hat ja auch schon erhebliche Turbulenzen im Vorfeld gegeben. Erstmal war die britische Regierung hatte plötzlich kalte Füße bekommen, hat gedacht, oh Gott, sollen wir es überhaupt noch machen, haben das Projekt auf die lange Bank geschoben, weil die prognostizierten Kosten explodierten. Dann hatte auch die EDF Bedenken, es gab große Turbulenzen bei der EDF, die Gewerkschaften sagten, ihr dürft das nicht machen, das Risiko ist zu hoch. Schließlich hat man es doch entschieden. Und vor diesem Hintergrund, gerade wegen dieser Turbulenzen, war die Frage aufgekommen, ist die atomare Technik noch im gemeinschaftlichen Interesse der EU-Mitgliedstaaten? Österreich, das ja über einen Ausstiegsbeschluss verfügt, ist der Auffassung, das kann nicht mehr zielführend sein. Man muss, wenn man Beihilfen genehmigt, diese Beihilfen in andere Energieformen stecken, in grüne Energie und die zukunftsgewandt sind. Also das ist die Argumentation, die dahinter steckt. Und Österreich ist auch der Auffassung, dass es deshalb eine Reform des sogenannten Euratom-Vertrages geben muss. Dieser wurde ja vor Jahrzehnten geschlossen, um gerade die Versorgung der EU mit Atomstrom sicherzustellen. Und heute erscheint dieser Vertrag, ich will es mal so formulieren, wie eine Art Dinosaurier, weil er diese aktuellen Entwicklungen im Energiesektor außer Acht lässt, wenngleich, und natürlich darauf muss man immer hinweisen, noch eine Reihe von EU-Ländern auf die Atomkraft setzen, wie zum Beispiel Frankreich, Tschechien oder auch Finnland.
Also auch Kritik am Euratom-Vertrag steckt dahinter. Inwiefern ist noch EU-Mitglied Großbritannien von der Entscheidung der EuGH-Richter denn betroffen? Denn das Land tritt doch Ende der Woche aus der EU.
Ja, aber das Land hat natürlich eine Übergangsfrist, die gilt ja bis zum Ende dieses Jahres. Und das bedeutet, dass das Land auch bis dahin der europäischen Rechtsprechung unterliegt. Das heißt, sollte der Europäische Gerichtshof nun zu einer gegenteiligen Auffassung gelangen wie die Vorinstanz und zum Beispiel zu der Auffassung gelangen, dass diese Beihilfen nicht in allen Facetten rechtens sind, dann müsste der Fall neu aufgerollt werden und es müsste möglicherweise noch zu Anpassungen zur Anpassung der gewährten Beihilfen kommen. Das heißt also, insofern kann es bis zum Ende dieses Jahres noch Veränderungen geben und das wissen auch die Investoren und die potenziellen Betreiber dieses Kernkraftwerkes.
Frau Koch, zum Abschluss, wann soll eine Entscheidung der Richter vorliegen?
Es gibt ein klares Verfahren. Normalerweise es sieht so aus, dass noch zunächst der Generalanwalt ein Gutachten anfertigt. Die Ausarbeitung dieses Gutachtens wird 2 bis 3 Monate in Anspruch nehmen, in aller Regel. Es gibt keine festgesetzten Zeiten da. Und dann wird es noch einmal 2 bis 3 Monate dauern, bis sich die Richter mit dem Fall auseinandergesetzt haben. Dann wird es ein Urteil geben. Aber ich gehe davon aus, es würde auch anders keinen Sinn machen, dass das Urteil noch in dieser Übergangsfrist, also bis zum 31. Dezember 2020, gefällt wird.
Sagt unsere Korrespondentin Tonia Koch, die für uns die Verhandlung zum britischen AKW Hinkley Point am Europäischen Gerichtshof beobachtet. Vielen Dank. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens Ende der Woche müssen London und Brüssel ihr Verhältnis neu regeln. Eines der schwierigsten Verhandlungsthemen dürfte die Fischerei sein. Die Hintergründe hat Imke Köhler in einem Fischerdorf im Süden Englands recherchiert.
Andy war 3 Tage draußen auf dem Wasser. Jetzt entlädt er im Hafen von Mervagissi seinen Trawler, hieft mit einem Kran seinen Fang an Land. Vor dem Kühlhaus stapeln sich Kisten mit Plattfischen, Tintenfischen und anderem mehr. Andy setzt große Hoffnungen in den Brexit, wie die meisten Fischer in England.
We can't be any worse off than we are now.
Noch schlechter könne es ja nicht werden, meint Andy. Sein Trawler heißt Defiant, trotzig. Wind und Wellen kann er auch trotzen, aber angesichts der EU-Fangquoten fühlt sich Andy ohnmächtig.
We haven't got enough fish quota. All the French and everyone else has got it. You just see just in that box there just now, that's all the bass I'm allowed to catch.
Wir haben keine Fangquoten, die haben alle die Franzosen. Gucken Sie da in die Kiste, das ist alles, was ich an Wolfsbarsch fangen darf. Andy ist hörbar frustriert. Aber auf die Franzosen sind die Fischer in Cornwall alle nicht gut zu sprechen. Wobei es nicht um die Nationalität geht, sondern darum, wer wo wie viel fischen darf. In den britischen Gewässern gibt es reiche Fischgründe. Aber den größten Teil davon holen nicht britische, sondern Trawler aus anderen EU-Ländern an Bord. In den Gewässern rund um Cornwall bleiben den Briten der Cornish Fish Producers Organization zufolge sogar nur 20%. Jeremy, der heute keinen guten Fang gemacht hat und seine paar Fische in einem Eimer Richtung Kühlhaus trägt, beschreibt die Lage so.
We have a trawler, a 12-meter trawler.
Wir haben einen 12 Meter langen Trawler. Wenn der Wittling hier in unsere Gewässer kommt, dann in großen Mengen. Mit unserem Trawler können wir an einem normalen Tag bei Tageslicht bis zu 1,5 Tonnen fangen. Das ist harte Arbeit, bringt aber gutes Geld. Wenn dann aber die Franzosen kommen mit bis zu 40 Schiffen und mit einer Fangkapazität, die zum Teil dreimal so groß ist wie unsere, dann holen die in 24 Stunden 100 Tonnen Fisch aus dem Wasser. Deshalb habe ich für den Brexit gestimmt.
They're taking 100 tons of fish off the ground each day. So that's why I voted for Brexit.
All das soll der Brexit zurechtrücken. Die britischen Fischer wollen wieder mehr von ihren eigenen Fischgründen haben. Aber die Angst sitzt tief, dass es dazu nicht kommen wird. Denn für die britische Wirtschaft ist die Fischerei fast bedeutungslos. William, der gerade von seiner Tour zurückgekommen ist, weiß das.
Fishing is like 0.1% of the economy. And I don't think they really care, you know, they'll do a deal. I think it could be bad.
Die Fischerei macht nur 0,1% der Wirtschaft aus. Da kümmert sich die Regierung nicht wirklich. Die werden einen Deal machen. Das könnte schlimm werden, befürchtet William. Die britische Regierung, so die Sorge der Männer, könnte das Fischereithema bei den Gesprächen mit der EU zur Verhandlungsmasse machen. Motto: Wenn ihr unserer Autoindustrie oder unserem Finanzsektor Zugang zum EU-Markt gewährt, dann dürfen eure EU-Trawler auch weiter in unseren Gewässern fischen. Rodney wäre deshalb schon zufrieden, wenn künftig zumindest 50% der Fangquoten auf die Briten entfallen würden und wenn in der 12-Meilen-Zone vor der Küste nur er und seine Kollegen fischen dürften. Aber der Fang ist nur das eine, er muss auch verkauft werden können und ein Großteil dessen, was die Briten aus dem Wasser ziehen, wird auf den Kontinent exportiert. Insofern wollen auch die Fischer weiterhin einen freien Zugang zum EU-Markt. Großbritannien, die alte Seefahrernation, ist ein Inselstaat mit langen Küsten. Und die Fischer mit ihrem Drang nach Freiheit und dem Anspruch, sich keine Vorschriften machen lassen zu müssen, stehen für ein Lebensgefühl, das viele Briten teilen. Abgesehen davon sind sich die Briten weitgehend einig, dass die EU sie bei der Zuteilung der Fangquoten über den Tisch gezogen hat. Und so ist Paul Treblecock von der Cornish Fish Producers Organization zuversichtlicher als die Fischer im Hafen von Mevagissey. Denn im Fischereistreit, glaubt Treblecock, müsse die Regierung sich beweisen.
Im Vereinigten Königreich ist die Fischerei eine Ikone. Sie ist zum Lackmustest für den Brexit geworden. Wenn Großbritannien nicht die Kontrolle über seine Gewässer und Fischgründe zurückbekommen kann, was kann es dann mit dem Brexit erreichen?
Wie es wirklich kommt, wird sich erst im Laufe des Jahres abzeichnen. Bis dahin werden die Fischer weiter rausfahren, ihre Netze auswerfen und im Hafen von Mevagissey entladen.
Aus dem britischen Fischerdorf Mevagissey berichtete Imke Köhler. Liechtenstein ist ein kleines Land mit einer boomenden Wirtschaft. Dafür braucht es Arbeitskräfte aus dem Ausland. Doch wohnen dürfen sie in dem Fürstentum nicht. Denn Liechtenstein wehrt sich gegen Anwohner aus dem Ausland, unter anderem aus Angst vor steigenden Immobilienpreisen. Die Konsequenz? Täglich pendeln Tausende über die Grenze. Warum sich das zumindest mit Hinblick auf die Wohnungspreise ändern könnte, hat Marc Engelhardt sich in Liechtenstein angesehen.
Es hält kein Zug in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz und ein Flugzeug landet hier schon gar nicht. Wer in das Fürstentum will, der nimmt das Auto oder den Bus und wird dort vom Fahrer persönlich begrüßt.
Würden Sie miteinander Liechtenstein Bus der Linie 12E nach Vaduz?
Der Weg nach Vaduz führt über den Rhein, vorbei an Dörfern und den Hängen der Ostalpen. Das Fürstentum Liechtenstein ist einer der kleinsten Staaten der Welt, gerade einmal 25 Kilometer lang und 12 Kilometer breit, umgeben von der Schweiz und Österreich.
Vaduz Post.
Endstation, schöner Tag miteinander.
Hier arbeitet Harald Beck, in Liechtenstein geboren und aufgewachsen. Dass er nach dem Studium von Architektur und Immobilienökonomie geblieben ist, hat viele Gründe, sagt er.
Natürlich ist es sehr schön, hier in Liechtenstein leben zu dürfen. Die Natur und ich sage auch mal ein bisschen das Städtische ist nicht weit weg. Alles gemeinsam, ja, zu haben in Liechtenstein.
Dieses Privileg erfährt im Fürstentum nicht jeder. Die Regierung in Vaduz hat beim Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR vor 25 Jahren eine Quote erkämpft. Liechtenstein muss demnach pro Jahr nur etwa 100 Neubürger aufnehmen. Alle anderen müssen im Ausland leben. Eine in dieser Dimension europaweit einmalige Situation, wie Beck beschreibt.
Wir haben mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Die erwerbstätige Bevölkerung, der in Liechtenstein wohnhaft liegt, irgendwo bei 19.000 bis 20.000. Also die Hälfte aller Arbeitnehmer pendeln tagtäglich zu, vorwiegend aus der Schweiz und aus Vorarlberg, zum Teil auch aus Süddeutschland.
Die Pendler verstopfen mit ihren Autos zu den Stoßzeiten die wenigen Straßen, die durch Liechtenstein führen. Das sorgt für Ärger im Fürstentum. Dafür aber ist der Wohnungsmarkt entspannt. Als Geschäftsführer eines großen Immobilienunternehmens kennt Harald Beck sich aus. Die Leerstandsquote liegt zwischen 4 und 5%. Das würde sich schnell ändern, wenn die Zuzugsregeln einfach so gelockert würden, glaubt Beck.
Angenommen, tagtäglich 20.000 Zupendler, Wir werden jährlich 1000 Personen hier in Liechtenstein ansiedeln. Sie können selbst rechnen, dann haben wir Verhältnisse wie auf der Schweizer Seite in Zürich, Leerstandquote 0,0. Was passiert? Die Preise werden explodieren.
Das Liechtenstein-Institut, wo der Politologe Wilfried Marxer arbeitet, liegt auf dem Kirchhügel von Bendern, eine Viertelstunde mit dem Bus von Vaduz entfernt. Die private Forschungseinrichtung berät unter anderem die liechtensteinische Regierung. Der Konflikt zwischen Zuwanderung und Pendlerströmen ist dabei ein Dauerthema, sagt Marxer, und für die derzeitige Einwanderungsquote gäbe es viele Argumente.
Das hat den Vorteil, dass eben nicht eine unlimitierte Zuwanderung stattfindet mit den entsprechenden Konsequenzen, die befürchtet werden. Das wäre natürlich noch stärkere Bautätigkeit für Wohnungen und Häuser, steigende Bodenpreise. Das wird natürlich sehr stark befürchtet. Die Bodenpreise sind ohnehin schon enorm hoch hier in Liechtenstein und eine unbeschränkte Zuwanderung würde sie ja sicher nochmals zusätzlich explodieren lassen und das hätte dann automatisch auch soziale Konsequenzen.
Ohne neue günstige Gebäude könnte ein Liechtenstein mit mehr Einwohnern schnell ein Land nur für Reiche werden, während ärmere Liechtensteiner sich das Bauen oder Wohnen nicht mehr leisten können. Genau das will Harald Beck verhindern. Schon heute müssen Familien gut die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufbringen und Bauen ist noch teurer. Was also tun? Für Beck lag die Lösung auf der Hand. 2014 gründete er mit Freunden die erste Wohnbaugenossenschaft Liechtensteins. Mittlerweile hat sie 2 Häuser mit 23 Wohnungen in Vaduz gebaut. Ein weiteres Haus entsteht gerade im Ort Eschen. Wer dort wohnen möchte, muss Genosse werden und zahlt dann eine Miete, die auf den tatsächlichen Kosten beruht.
Wir sprechen da von Genossenschaftsfranken. Es ist nicht ein billiges Wohnen, sondern man bildet auch Rückstellungen, dass man auch die Hypotheken reduzieren kann.
Die Genossenschaftshäuser in Vaduz sind keine Sozialwohnungen. Schon die Fassaden sind edel in hellem Klinker und auch die Wohnungen entsprechen Eigenheimstandard. Beide Häuser sind Nullenergiebauten und die Bewohner teilen sich einen Gemeinschaftsraum und einen Platz mit Sonnenschirmen, wo man sich öfter mal zum Grillen oder Schwatzen trifft. Für Liechtenstein war dieser erste Genossenschaftsbau eine kleine Revolution. Es gab Gegenwind, gerade von profitorientierten Vermietern. Doch Beck ist überzeugt, dass der genossenschaftliche Wohnungsbau Antworten auf drängende Fragen bietet. Auch auf die, die sich stellen würden, wenn heutige Pendler eines Tages vielleicht doch zuziehen dürfen.
Die Belegungsvorschriften, dass man eigentlich den Wohnflächenbedarf aus Raumplanersicht einschränkt. Anzahl Bewohner plus 1 ist die Größe der Zimmerwohnung. Das ist ein Instrument aus der Raumplanung, dass man einfach der zur Verfügung gestellte Baugrund oder die kleine begrenzte Fläche, die wir in Liechtenstein haben, dicht bebaut.
Weil die Genossen außer dem Wohnzimmer nicht mehr als einen Raum pro Kopf haben dürfen, verbraucht jeder von ihnen gut 10 Quadratmeter weniger als die Nachbarn. Zögen mehr Pendler nach Liechtenstein, könnte durch genossenschaftlichen Wohnraum der Bodenverbrauch verringert und damit eine Preisexplosion vermieden werden. Verlierer wären wohl die Gemeinden jenseits der Grenze. In Österreich und der Schweiz leben ganze Ortschaften von den Steuern der Pendler. Dort werden Häuser auf billigem Grund gebaut und teuer vermietet. Ob sich das ändert, ist eine politische Entscheidung, die in Liechtenstein getroffen werden muss. Die Häuser der Wohnbaugenossenschaft Liechtenstein sind dabei nur ein Faktor.
Marc Engelhardt über Liechtenstein, das den Zuzug aus dem Ausland stark reguliert, aus Sorge vor steigenden Miet- und Kaufpreisen von Wohnimmobilien. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.